Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
Vor knapp einer Woche, am 9. Mai, tritt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor die Kameras und hält eine Rede. Es ist ein historisch bedeutsamer Tag, der Unabhängigkeitstag, der jedes Jahr in Israel gefeiert wird, denn vor 76 Jahren hat David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen. Und in dieser Rede spielt Netanyahu jetzt auch mit dieser historischen Erinnerung, deutet sie aber irgendwie ins Heute um.
Jonas. Er sagt in dieser Rede, vor 76 Jahren haben wir gekämpft als eine einzige Macht gegen viele. Mhm. Wir waren in der Unterzahl, wir hatten keine Waffen und wir haben trotzdem gewonnen. Und Netanyahu sagt, Israel sei heute militärisch stärker denn je, aber sei wieder gezwungen zum Kampf gegen jene, die Israel zerstören wollen. Mhm. Und auch jetzt spielt er irgendwie an auf eine Isolation und sagt, wenn es nötig ist, dann kämpfen wir auch alleine weiter, notfalls mit unseren Fingernägeln, sagt er.
Mhm. Netanyahu spielt da ziemlich mit Pathos auch.
Ja, das kann man so sagen. Aber man muss schon sagen, diese Rede zeigt, dass es Netanyahu zunehmend schwer fällt, innen- und außenpolitisch sein Gesicht zu wahren in diesem Krieg. Und ich finde, man kann sagen, der Krieg in Gaza ist jetzt in einer Sackgasse angelangt.
Die Hamas zerstören, die Geiseln befreien. Beide Ziele hat die israelische Regierung noch nicht erreicht. 7 Monate nach dem Terrorangriff und dem Kriegsbeginn sei die Situation für Israel vertrackt, sagt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Marlene Oehler. Jonas, wie meinst du das, vertrackt?
Ja, also zum Beispiel letzte Woche gab es eine Situation, die das eigentlich sehr gut aufgezeigt hat. Das muss sowohl in Gaza als auch in Israel ein ziemliches Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Mhm. Also es war am Montagmorgen, da hat die israelische Armee einen Evakuierungsbefehl herausgegeben für die Gebiete östlich von Rafah, dieser Stadt im südlichen Gazastreifen. Und dann waren die Befürchtungen scheinbar bestätigt, jetzt kommt es zu dieser Offensive, die Israel schon lange androht. Dann aber kam der Abend und dann sagt die Hamas plötzlich, sie habe einem Vorschlag für eine Waffenruhe zugestimmt. Das sorgte sogleich für Jubel im Gazastreifen.
Also den Menschen hier ist wirklich die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.
Ja, man sieht eigentlich Szenen, die man so im Gazastreifen schon lange nicht mehr gesehen haben. Mhm. Aber eben dann vergehen einige wenige Stunden und dann kommt plötzlich aus Israel die Nachricht, nein, es gibt kein Abkommen. Das, wo die Hamas zugestimmt hat, das ist ein Vorschlag, dem wir zuvor nicht zugestimmt haben. Und dann noch in der gleichen Nacht rollen die ersten Panzer über die Grenze in Richtung Rafah.
Mhm. Das meinst du mit Wechselbad der Gefühle auf beiden Seiten, hast du vorhin gesagt. Wie ist es denn in Israel, die Stimmung da?
Ja, da muss das genauso niederschmetternd gewesen sein, genauso aufwühlend, gerade für die Angehörigen der über 130 Geiseln, die nach wie vor im Gazastreifen sind. Die haben wohl an diesem Montagabend gehofft, jetzt gibt's endlich ein Abkommen, bei dem wir unsere Liebsten zurückbekommen, wieder in die Arme schließen können. Mhm. Und als sie dann gemerkt haben, das wird sich nicht materialisieren, muss das eine unglaubliche Enttäuschung gewesen sein für diese Familien. Und es gab dann auch direkt Proteste, ja, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und ihrem Ärger Luft gemacht haben. Und eben dieses Wechselbad der Gefühle, diese Episode von Krieg zu Frieden zu Krieg, zeigt für mich, wie sehr dieser Krieg in einer Sackgasse angelangt ist.
Aber kannst du das etwas konkret beschreiben? Wie sieht sie denn aus, diese Sackgasse?
Also auf der einen Seite haben wir die Verhandlungen um einen Waffenstillstand, wo die Hamas und Israel darüber verhandeln, kann es eine Waffenruhe geben und werden dabei Geiseln zurückgegeben oder palästinensische Gefangene ausgetauscht. Mhm. Das läuft im Wesentlichen seit Monaten und es ist eine große Verwirrung, das geht hin und her. Da wird einfach fieberhaft verhandelt, hauptsächlich in Kairo in Ägypten.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Verhandlungen?
Das passiert natürlich hinter verschlossenen Türen, aber es sind im Wesentlichen Vermittler da, von Ägypten, von Katar, von den Emiraten, aber auch aus den USA. Und gleichzeitig gibt es Delegationen von Israel und der Hamas. Und die sitzen aber nicht im selben Raum, also die wollen sich nicht in die Augen schauen, die Hamas und Israel verständlicherweise. Dann gibt es so Proximity Talks, also die Hamas ist an einem Ort, die Israelis sind am anderen Ort und dann wird da hin und her mit Nachrichten und Vorschlägen und so weiter. Und dann zieht sich die Hamas-Delegation wieder nach Katar zurück, um dort zu beraten. Und die Israelis fliegen wieder nach Tel Aviv und präsentieren diese neuen Vorschläge ihrer Regierung und so weiter. Und so geht das hin und her seit Monaten. Und dann heißt es plötzlich wieder, man habe sich angenähert. Dann plötzlich heißt es aber wieder, ja nein, die andere Seite ist jetzt doch nicht einverstanden. Also es ist wirklich ein Auf und Ab.
Und weil die Ziele sind ja auch komplett gegensätzlich, oder, der Hamas und Israel.
Genau. Der springende Punkt in diesen Verhandlungen ist, gibt es im Rahmen eines solchen Abkommens einen nachhaltigen Frieden oder nicht? Mhm. Geht der Krieg mit einem solchen Abkommen zu Ende? Und die Hamas selbst, sie kämpft um ihr Überleben. Sie ist darauf angewiesen, dass der Krieg mit diesem Abkommen zu Ende geht, damit sie an der Macht bleiben kann und ihre Herrschaft über den Gazastreifen nicht verliert. Für Israel, das seine Ziele hat, die Hamas zu zerstören, endgültig, und alle Geiseln zurückzuholen, kommt es nicht in Frage, dass ein Abkommen geschlossen wird, bei dem die Hamas an der Macht bleiben kann, längerfristig. Sie besteht darauf, dass sie nach einer Waffenruhe den Krieg wieder aufnehmen kann, um eben die Hamas endgültig zu zerstören.
Also dieses Hin und Her bei den Verhandlungen jetzt in Kairo, das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die Kriegsführung. Wie sieht das aus militärisch für Israel?
Ja, also eben, es ist sehr vertrackt, das Ganze. Aber ich würde eher sagen, es ist umgekehrt, dass man versucht, mit der Kriegsführung Druck auf den jeweils anderen auszuüben. Und wenn wir jetzt die militärische Lage in Gaza anschauen, dann sehen wir, Israel hat seine Kriegsziele noch nicht erreicht. Also die Hamas ist nicht zerstört, die Geiseln sind nicht befreit. Mhm. Und die Israelis versprechen sich jetzt von einer Offensive auf dieses Rafah den endgültigen militärischen Sieg über die Hamas.
Mhm. Nehmen aber in Kauf, dass sie ihre Verbündeten damit brüskieren. Oder man hört doch immer, dass die Partner eigentlich Israel davon abbringen wollen, diese Offensive wirklich zu starten, die Grossoffensive.
Genau, also die Israeli sagen schon lange, es muss eine solche Offensive auf Rafah geben, weil dort sind die letzten intakten Kampfverbände der Hamas, dort sind wahrscheinlich auch die Geiseln. Gleichzeitig in dieser südlichsten Stadt im Gazastreifen sind mittlerweile etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Leute, die vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens geflüchtet sind. Die drängen sich in dieser Stadt und eigentlich jeder Vorstoß auf diese Stadt muss mit diesem Problem von mehr als 1 Million Leute umgehen können und zivile Opfer so weit wie möglich reduzieren können. Und die internationalen Verbündeten sagen eigentlich, das Risiko, dass da in Rafah ein Blutbad entsteht, ist schlicht zu groß. Das darf nicht passieren.
Und auch sonst ist ja die humanitäre Situation in Gaza schlicht katastrophal.
Ja, also zuletzt hat es sich wohl wieder leicht gebessert, weil wieder mehr Lastwagen über die Grenze gelangt sind. Aber es ist immer noch nicht genug, nach allem, was man weiß, um den Bedürfnissen nach Nahrung und medizinischer Versorgung gerecht zu werden. Mhm. Und da machen auch die internationalen Partner extrem viel Druck auf Israel, so auch die USA. Kürzlich wurde bekannt, dass sie eine Lieferung schwerer Bomben zurückhalten. Und dann, wenige Tage später, hat dann Präsident Biden sogar öffentlich gesagt, im Falle einer Großoffensive auf Rafah würden die USA wohl die Lieferung aller Offensivwaffen an Israel einstellen. Und das wäre schon ein recht bedeutsamer Schritt dieser sehr engen Verbündeten Israel und USA.
Also Netanyahu muss eigentlich eine neue Kosten-Nutzen-Analyse machen bei diesem Gedanken, soll ich in Rafah wirklich groß einfahren?
Genau, und bei dieser Kosten-Nutzen-Analyse stellt sich auch die Frage, wie viel kann man militärisch überhaupt erreichen in Rafah? Also man hat da mutmaßlich diese letzten Hamas-Kampfverbände, wo tausende Kämpfer nach wie vor einsatzbereit sind. Mhm. Gleichzeitig kontrolliert Israel den südlichen Gazastreifen nicht mehr. Sie hatten sich ja mal zurückgezogen aus diesen Gebieten. Also es ist überhaupt nicht garantiert, dass diese Kämpfer sich nicht einfach verschieben in den nächsten Ort nördlich zusammen mit der flüchtenden Zivilbevölkerung und dann der Kampf sich auf ein anderes Gebiet verlagert, die gleichen Probleme wieder entstehen und sich letztlich ein Katz-und-Maus-Spiel entspinnt, wo man am Schluss wieder auf Feld 1 steht, einfach an einem anderen Ort.
Wir sind gleich zurück.
Ihr Vermögen in sicheren Händen. LGT Private Banking ist ein über 100-jähriges Familienunternehmen mit einer langfristigen Orientierung und einer ganzheitlichen Perspektive. Die LGT erarbeitet für Sie eine Anlagelösung, die Ihren persönlichen Werten und Zielen entspricht. Erfahren Sie mehr unter www.lgt.com.
Okay, Jonas, also ich verstehe jetzt, was du meinst mit Sackgasse. Es ist diplomatisch und militärisch unklar, wo das hinführt, wo Israel aktuell steht, zumindest für Außenstehende.
Ja, und hier stehen große Entscheidungen an für Netanyahu und seine Regierung. Und das wird nicht leicht. Was man hier auch noch einberechnen muss, ist die innenpolitische Komponente. Und hier steht Netanyahu von allen möglichen Seiten unter Druck. Und in dieser Situation ist er sicher nicht zu beneiden.
The people of Israel are not the government of Israel. We don't agree with the policy, we don't agree with the way they behave. And we want to have a different future.
Genau, also Druck machen, wie schon gehört, natürlich auch die Angehörigen von Geiseln, die warten mit dieser Ungewissheit jetzt seit 7 Monaten.
Also für diese Familien muss diese Zeit die Hölle gewesen sein, ist es immer noch. Sie wissen nicht, wie es ihren Angehörigen geht, wie die behandelt werden. Sie pochen einfach darauf, dass die Regierung jetzt endlich alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um diese Geiseln zurückzuholen. Ihnen ist alles recht. Sie sagen, zu jeden Konditionen einfach ein Waffenstillstand muss geschlossen werden, damit diese Geiseln zu uns zurückkehren können. Gleichzeitig gibt es eine andere politische Seite, die sehr, sehr erpicht darauf ist, dass dieser Krieg mit allen militärischen Mitteln bis zum Ende geführt werden muss. Wir hören hier Itamar Ben-Gvir, den Minister für nationale Sicherheit. Er ist ein rechtsextremer Politiker, der einfach darauf besteht, dass nur militärischer Druck die Hamas besiegen kann und dass man auf keinen Fall ein Abkommen eingeht, keine Zugeständnisse gegenüber der Hamas macht. Ben-Gvir droht eigentlich damit, die Regierungskoalition platzen zu lassen, wenn diese Offensive nicht stattfindet. Und das will wiederum Netanyahu nicht. Der ist auch daran interessiert, an der Macht bleiben zu können.
Also Netanyahu ist da irgendwie gefangen zwischen diesen verschiedenen politischen Polen. Was tut er jetzt?
Aus meiner Sicht schiebt er die großen strategischen, vielleicht auch schmerzhaften Entscheidungen auf die lange Bank. Er versucht irgendwie sein Gesicht zu wahren, spielt auf Zeit und versucht irgendwie alle irgendwie glücklich zu machen und macht damit aber auch niemanden glücklich. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation und er wirkt hier unentschlossen, er wirkt handlungsunfähig und ja.
Aber kann er da wieder rausfinden aus dieser Sackgasse?
Vielleicht. Wir haben ja diese Panzer, die in Richtung Rafah gerollt sind, also eine Mini-Offensive auf diese Stadt. Mhm. Sie haben da den Grenzübergang nach Ägypten zum Beispiel eingenommen, aber sie sind noch nicht wirklich in die Bevölkerungszentren eingedrungen. Und es sieht für mich danach aus, als versuche er schrittweise den militärischen Druck zu erhöhen, stellt so einerseits seine Koalitionspartner zufrieden, die militärisches Vorgehen fordern, versucht gleichzeitig die internationalen Partner nicht allzu sehr zu verärgern, indem er eben noch nicht die große Offensive lanciert. Vielleicht könnte diese Strategie aufgehen.
Klingt aber trotzdem nach einer Quadratur des Kreises irgendwie für Netanyahu.
Genau, also ein solches Vorgehen, wo man schrittweise vorgeht und langsam vorgeht, das braucht Fingerspitzengefühl, das braucht Zeit. Und das sind beides Dinge, die Netanyahu nicht unbedingt hat.
Jonas, also bleiben wir doch ziemlich ratlos zurück zum Schluss.
Ja, das stimmt. Aber es geht ja um mehr als das. Also die eine Frage ist, wie geht dieser Krieg zu Ende? Militärisch oder mit einem Abkommen. Aber dann stellt sich die größere Frage, wie geht es weiter mit dem Gazastreifen? Wer regiert ihn? Und hier gibt es eigentlich sehr viele Staaten, die daran interessiert sind, dass eben keine Hamas an der Macht ist im Gazastreifen, die wohl bereit wären, hier mitzuwirken. Dass man hier aber jetzt auf einen guten Ast kommt, bräuchte es eine Strategie, eine Vision, die auch von Israel vorangetrieben werden muss. Und hier kommt von der Netanyahu-Regierung relativ wenig. Aber ich glaube, es gäbe das Potenzial, dass man hier daran arbeitet, gemeinsam mit arabischen Staaten, mit den USA, eine langfristige Strategie für den Gazastreifen aufzugleisen, damit dieser Krieg dann eben nicht nur in einer verfahrenen Lage bleibt, sondern letztlich für einen besseren, stabileren Nahen Osten sorgen kann.
Lieber Jonas, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.